Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Kinderpodcast.
Tick, tack, tick, tack. Zeit und Uhren.
Die Zeit.
Unser Thema.
Wann entstand eigentlich die Zeit?
Die Zeit entstand gemeinsam mit dem Urknall, mit dem Beginn des Universums. Also vor, warte kurz, ich schaue auf Google nach. 13,8 Milliarden Jahren. Mit Hilfe der Sonne und des Mondes teilten die Menschen in Tag und Nacht und in Monate und Jahre ein.
Man kann die Zeit als Geschenk betrachten. Zum Beispiel in den Ferien länger schlafen.
Leo, aufstehen!
Wieso denn? Es sind noch Ferien!
Oder es ist eine Art Kaugummi, der sich in die Länge zieht, wenn es einem richtig langweilig ist.
Papa, wie lange noch?
Nur noch eine Stunde.
Ich hab Hunger, ich hab auch Durst.
Und ich muss pipi.
Sie lässt sich mitstoppen, zum Beispiel wenn man in der Badewanne taucht.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Man kann die Zeit aber auch totschlagen. Man kann auch Zeit gewinnen, zum Beispiel beim Rennsport.
Auf die Plätze, fertig, los!
Erster, aber eins lässt sie sich nie, nie nicht. Sie lässt sich nicht zurückdrehen und man kann sie nicht vorwärts drehen und man kann sie nicht anhalten.
Die Zeit wird mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Uhren gemessen. Zum Beispiel Armbanduhren, Wanduhren, Standuhren, Taschenuhren, Sonnenuhren, Sanduhren, digitalen Uhren und Pendeluhren. Wecker, Kaminuhren, astronomische Uhren, Turmuhren, Kirchenuhren und sogar Blumenuhren. Das sind nur einige Beispiele. Es gibt noch viel mehr verschiedene Uhren, die total verschieden aussehen und unterschiedliche Funktionen haben.
Heute wollen wir wissen, wie Turmuhren und astronomische Uhren gebaut werden. Deshalb besuchen wir eine Turmuhrenfabrik.
Wir sprechen mit jemandem, der wie ein Zauberer mit der Zeit jongliert, der die Zeiger und der Uhren vor- und zurückdrehen kann, als ob er die Zeit selbst kontrolliert. In seiner Werkstatt zaubert er mit winzigen Zahnrädern und bunten Zeigern, um die Zeit zum Tanzen zu bringen. Wir sprechen mit einem Uhrmacher.
Und wir wollen wissen, was ist bitteschön eine Blumenuhr und wie funktioniert sie?
Und das sind unsere Gäste, Herr Merath vom Ulmer Juwelier und Uhrenfachgeschäft Kerner, Herr Wörle von der Firma Turmuhrenbau Hörz aus Rockenburg und Studentin Svetlana Kreiniert aus der Uni Ulm.
Stunde.
Sekunde.
Minute.
Gestern.
Heute.
Morgen.
Zeitschleife.
Zeitzone.
Zeitdruck.
Zeitplan.
Zeitverlust.
Zeitverschwendung.
Zeitspanne.
Zeitvorgabe.
Zeitmangel.
Zeitgefühl. Tick-Tack. Tick-Tack. Die Uhren zeigen uns die Zeit an und diese huscht wie ein flinker Hase davon. Immer zu wenig Zeit für all unsere Träume und Spiele. Wir wünschen uns eine Tasche voller Zeit, um länger zu lachen, um zu tanzen oder um Abenteuer zu erleben. Oder für was wünschst du dir mehr Zeit?
Ich hätte gern mehr Zeit beim Tischtennistraining.
Und ich hätte gern mehr Zeit für die Tests in meiner Schule.
Also ich hätte gerne mehr Freizeit.
Und ich hätte gerne mehr Zeit zum Lesen.
Ich hätte gerne mehr Zeit für die Ferien.
Mama, bitte kurz weghören. Ich hätte gerne mehr Zeit zum Zocken.
Um auf das Ulmer Münster hochzugehen, braucht es auch Zeit. Zeit für 768 Treppenstufen, um genau zu sein. Schnell ist man da nicht oben. Man plant in der Regel 30 Minuten ein. Der eine ist schneller, der andere langsamer. Apropos Ulmer Münster. Stellt euch mal vor, ihr seid ganz hoch oben im Turm und hört dann die Glocken läuten, pünktlich zur vollen Stunde.
Uhren und Zeit spielen hier eine wichtige Rolle, um die Glocken genau zum richtigen Zeitpunkt läuten zu lassen. In der Werkstatt von der Firma Hertz in Roggenburg wird fleißig gearbeitet, um genau solche Turmuhren und Klöppel wie für das Ulmer Münster herzustellen.
Das ist dann der ganze Antrieb, eine Läutemaschine mit Kette, wo das angetrieben wird. Und wenn wir einschalten, dann fängt es an zu läuten.
Der Gründer dieser Firma, Herr Philipp Hertz, hat Mitte des 19. Jahrhunderts Uhrmacher gelernt. Er wollte zuerst eine Taschenuhrenfabrik gründen. Das hat aber gar nicht geklappt. Und so wurde er Turmuhrenmacher.
Das alles ist echt lange her. Aber die Firma gibt es immer noch. Seit damals haben immer wieder verschiedene Menschen die Firma geleitet und übernommen. Aber der Name ist bis heute der gleiche geblieben. Seit 1862 baut die Firma Turmuhren mit Weltruf. Es wird fast alles selbst gefertigt.
Es werden Ziffernblätter, Zeiger, Außenuhren, Läuteräder, Uhrschlagwerke, Glockenspiele und Klöppel gemacht.
Das sind jetzt zum Beispiel die Zeiger, wo dann auch die Uhrzeit dann anzeigen. Später mal am Kirchturm ist A hier der Zeiger und B seht ihr an der Uhr, wie es eigentlich wirklich nachher mal aussehen sollte. Wenn das Zifferblatt wieder am Turm hängt, werden auch diese bei uns überholt, wird abgeschmirgelt, neu mit Blattgold vergoldet. Das zeige ich euch dann später in der Malerei noch. Auch diese Geschichten, also im Prinzip alles, was die Uhrzeit anzeigt, die Uhrzeit schlägt, das Läuten wird hier bei uns eigentlich gefertigt.
Ein Zusammenspiel aus Schlosserei, Schmiede, Schreiner und Uhrmacher. Es ist ein Ort, an dem die Zeit gemessen und die Glocken mit Liebe zum Detail zum Leben erweckt werden und wo starke Muskeln gebraucht werden.
Das ist jetzt zum Beispiel ein Klöppel für eine Glocke von circa 3 bis 4 Tonnen hat die Glocke. Und der Klöppel hat dann schon auch sein dementsprechendes Gewicht. Und da muss man dann eben, wenn man nicht die Möglichkeit hat, den mit einer Vorrichtung in den Turm hochzuziehen, muss man hier zum Beispiel mit 3 Leute Minimum. Und da muss man dann eben zu dritt den Turm hochtragen. Wenn wir viel Glück haben, ist zurzeit ein Gerüst an der Kirche, dann kann man es außer mit einem Kran hochziehen und dann oben in die Glockenstube rein schaffen. Nee, 3 bis 4 Tonnen wiegt die Glocke ungefähr. Von daher, also die größte Glocke im Ulmer Münster hat zum Beispiel 5 Tonnen, die Gloriosa.
Herr Jürgen Wölle ist Fertigungsleiter und seit 40 Jahren in diesem Betrieb. Mit ihm sprechen wir jetzt. Ein Fertigungsleiter ist wie der Captain eines Schiffes. Ein wichtiger Chef, der darauf achtet, dass alles in der Produktion wie am Schnürchen läuft und am Ende tolle Sachen hergestellt werden.
Und wir sprechen mit Herrn Sebastian Kloß. Er ist im kaufmännischen Bereich der Firma. Er ist ein wahrer Detektiv für Zahlen und Geld. Er kümmert sich darum, dass alle Rechnungen und Preise stimmen und alles bezahlt wird.
Hallo, schön, dass wir bei euch sein dürfen. Wir hätten ein paar Fragen, aber bitte stellt euch erstmal vor.
Ja, wir sind von der Philipp Hertz GmbH. Ich bin Sebastian Kloß, ich bin im kaufmännischen Bereich tätig und bin da seit 2 Jahren. Genau.
Erstmal nett, dass ihr bei uns seid. Ich bin der Jürgen Würle, bin hier Fertigungsleiter in der Firma und bin, sage und schreibe, jetzt fast 40 Jahre in diesem Betrieb tätig.
Seit wann machen Sie Turmuhren?
Seit Bestehen der Firma, seit 1862, werden hier Zifferblätter bei uns gefertigt.
Warum ist es wichtig, dass die Turmuhren an Kirchtürmen und Fassaden gut sichtbar sind?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich denke, das ist auch wichtig für die Leute, die wir außen rumlaufen und dass die halt auch wahrscheinlich sehen, wie viel Uhr es ist. Und ich denke auch mal bestimmt auch in Orten, großen Orten, wo dann ältere Leute rumlaufen, dass halt die auch das schön finden, dass da eine Kirchturmuhr ist oder eine Kirche und dass die dann nach oben schauen und sich das anschauen können, dass das gut ausschaut auf jeden Fall und dass die halt auch die Uhr dann da ablesen können. würde ich sagen.
Und die Uhren sind ja ganz hoch oben. Wie kommt die überhaupt da hoch? Oder ist euch manchmal auch schwindelig?
Das ist auch eine gute Frage. Es sollte immer so sein, dass ein Gerüst am Kirchturm steht, dass wir hochkommen. Manchmal wird auch mit einer Feuerwehrleiter gearbeitet, an kleinere Kirchen, an Kapellen oder mit Hebebühnen. Und man sollte bei dieser Arbeit schon schwindelfrei sein, ja.
Wie sorgt ihr dafür, dass die Turmuhr immer pünktlich läutet?
Zur Ansteuerung der Turmuhr gibt es eine Funkuhr, die dazu fähig ist, eben sich alle 3 Minuten die richtige Zeit beim Hauptsender in Frankfurt zu holen. Dann gleicht die sich ab und holt sich dann die richtige Zeit. Funktioniert aber dann auch wirklich nur, wenn die Motoren keinen Schaden haben im Kirchturm direkt, wo die Uhr ansteuern, dann funktioniert es so. Manche Uhren werden auch wirklich noch mit mechanischer Turmuhr betrieben, wo dann die Zahnräder etwas viel Spiel haben. Da gibt es dann immer etwas zu justieren und die Uhren eben zu warten, dass das gegeben ist, dass die richtig laufen.
Aber in manchen Orten, die liegen ja in anderen Zeitzonen, da ist doch dann bestimmt eine andere Zeit als in Frankfurt.
Also in Deutschland ist es so gegeben, dass wir die Zeit in Frankfurt holen. Und in anderen Ländern kann man das mit den neuen Funkuhren, können wir das einstellen, in welcher Zeitzone die sind, dann regeln die sich das auf diese Geschichte ein und holen da die aktuelle Zeit.
Was ist bei den Turmuhren denn am meisten kaputt und wie repariert ihr die?
An den Turmuhren am meisten kaputt werden dann die Motoren sein, die Fassadenmotorzeigerwerke. Wir haben ja witterungsbedingt Kälte, Wärme, Nässe. Dann kann schon mal sein, dass da Wasser in die Wellen vom Motorzeigerwerk einlaufen kann und es zu Rost führt. Dann heißt man das bei uns, dann hat die Welle gefressen, weil sie richtig fest ist. Dann muss eben dieses Zeigerwerk, Fassadenmotorzeigerwerk, FMZW, ausgebaut werden. Bei uns im Werk komplett zerlegt, gereinigt, überholt werden oder werden dann gleich Edelstahlwellen eingezogen, dass das mit dem Rost nicht mehr vorkommen kann.
Für wen haben Sie schon Uhren gemacht und repariert?
Also einfallen aus dem Stegreif, zumindest mal die St. Gabriel-Kirche in München haben wir gemacht. Die Wappenhalle am alten Flughafen München-Riem in München hat ein Zifferblatt von uns bekommen, wo wir überholt haben. Dann natürlich in Ulm, die ganzen Kirchen, wo ihr Zifferblätter seht, werden zu 99% von der Firma Hürth sein. Und wie schon erwähnt, sind wir im süddeutschen Raum tätig. In Köln, Düsseldorf, am Flughafen hängt eine Uhr, am Bahnhof. Ja, Vorarlberg waren wir schon, Österreich waren wir schon gängig. Aber wie gesagt, hier im großen Umkreis von Ulm werden sehr viele Uhren von uns sein, was zumindest auch das Württembergische betrifft.
So guckst du immer dann so zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist, auch immer so automatisch auf Uhren?
Also bei mir war es jetzt persönlich so, ich war jetzt mit meiner Tochter im Urlaub, bin ich nach Köln und nach Holland gefahren und dann habe ich dann schon bin durch Orte durchgefahren und dann waren mir die Namen bekannt von den Orten. Und dann guckst du natürlich automatisch, ob es die Kirche ist, wo du dann zum Beispiel das Zifferblatt gemacht hast oder ob du dann da schon Glöppel einbaut hast. Das hast du dann alles sogar schon, wenn du in Urlaub fährst, hast du das im Kopf.
Also wenn man jetzt speziell mal in Italien im Urlaub ist, ist es ganz interessant zu sehen, wie da die Glocken läuten. Bei uns sind sie im Turm, in Italien sind die Glocken außerhalb vom Turm. Da gucken sie zur Hälfte raus und läuten einen Überschlag, läuten haben die. Also man schaut da schon vermehrt auch, wie gesagt, im Urlaub oder wenn man wo durchfährt, automatisch, oh, die geht falsch, fällt einem gleich auf. Also früher nicht so, aber seit man dann mit der Firma verbunden ist, ist das schon so, dass man in Orte durchfährt, oh ja, guck mal, die Uhr geht falsch, die steht oder schlägt falsch, da achtet man schon darauf.
Welches war oder ist Ihre größte Uhr und welche die berühmteste?
Die größten Uhren, also wir sprechen hier vom Zifferblatt, wo ich jetzt mit involviert war, sei mal, ist wie gesagt die in München, St. Gabriel mit 5 Meter und in Frankfurt ist eine mit beleuchtete Zahlenmarken, die hat auch 5,50 Meter gehabt, wo wir hier bei uns im Werk gemacht haben. Berühmteste Uhren, gut, die berühmteste Uhr bei uns im Umkreis, muss man ganz klar sagen, ist das astronomische Zifferblatt in Ulm am Rathaus mit ihrem Antrieb, mit allem drum und dran.
Es gibt ja so viele verschiedene Uhren. Wenn ihr mal durch Ulm streift, schaut euch nach Uhren um. Da könnt ihr viele alte, besondere Uhren entdecken. Wie die astronomische Uhr am Rathaus zum Beispiel. Eine astronomische Uhr ist eine ganz besondere Uhr, die nicht nur die Zeit anzeigt, sondern auch Informationen über den Stand der Sonne, den Mond und die Sterne gibt. Wenn Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist oder an welchem Tag Vollmond ist. Ein kleines Planetarium sozusagen.
So eine Uhr zu warten oder zu reparieren ist bestimmt eine knifflige Sache. Gerade mit diesen vielen Zeigern und Anzeigen, da muss man sich echt auskennen. Und Herr Wörle von der Firma Hertz kennt sich aus.
Was ist eine astronomische Uhr und was macht sie so besonders und was kann man sie alles anzeigen?
Die astronomische Uhr in Ulm macht eigentlich das Besondere aus, die vielen Anzeigen, wo sie hat. Also sie hat ja verschiedene Zeiger. Einmal zeigt uns den Mondlauf an, sie zeigt an, ist Vollmond, ist Neumond. Dann zeigt sie uns mit dem Drachenzeiger, zeigt sie uns die Tierkreiszeichen an. Dann zeigt sie uns mit dem Sternzeiger, zeigt sie uns an, welcher Monat gerade ist. Man kann an einem Zahlenring ablesen oder an einem Ring, sag ich mal, welcher Tag genau. Man muss die abzählen, sind mit schwarz-weißen Markierungen markiert. Da kann man ablesen, welcher Tag genau ist. Also die zeigt mir Monat, den Tag an. Dann gibt's eine Hälfte auf der linken Seite von 1 bis 12, wo sie mir morgens die Zeit anzeigt, also von nachts bis mittags wieder. Und auf der rechten Seite geht es dann auch wieder von 1 bis 12. Da zeigt sie mir dann den Nachmittag im Prinzip an. Wie gesagt, die Sternkreiszeichen haben wir, die Tage zeigt sie an. Dann der Fingerzeiger, der zeigt euch dann an, was wirklich nur die Stunde, wo sie hinläuft. Und über der astronomischen Uhr ist dann nochmal ein Zifferblatt, wo die Viertelstunden angezeigt werden.
Wie viele verschiedene astronomische Daten und Fähren kann man an einer astronomischen Uhr anzeigen?
Also anhand von der astronomischen Uhr im Ulmer Rathaus sind es insgesamt 12 verschiedene Sachen, was die astronomische Uhr anzeigt, was man anhand von ihr ablesen kann, wenn man weiß, wie man schauen sollte, müsste.
Warum sind das Zifferblatt, die Zeiger und die Technik hinter einer astronomischen Uhr wahre Meisterwerke?
Weil sie einzigartig sind in ihrer Form, wie gesagt, ein Zeigefinger als Zeigerspitze oder die Mondkugel, wo sich bewegt, dass das wirklich auf die Tage genau abgestimmt ist. Dann der Drachenzeiger ist für sich eins, ja, so, was so nicht alltäglich ist, dass das an der Uhr so gemacht wird, wo uns eben die Tierkreiszeichen mit angezeigt werden. Der Sternenzeiger sind besondere Symbole eben, wo auch zu dem jeweiligen angezeigten Ereignis passen.
Wenn man hier arbeitet, was muss man alles können? Wie heißt der Beruf?
Freischaffender Künstler. Nein, wir haben, glaube ich, verschiedene Berufszweige. Als Monteur kann man bei uns locker als Quereinsteiger mit einsteigen. Elektrische Vorkenntnisse, ja gut, aber ich sage es immer, es ist hier eine kleine Manufaktur bei uns, weil es individuell sind. Es ist nichts von der Stange, was bei uns gefertigt wird. Und die Monteure und wie gesagt, also freischaffender Künstler trifft es eigentlich schon ganz gut.
Wie funktioniert ein Schlagwerk und der Uhr und was genau macht es?
Das Schlagwerk einer Turmuhr ist zuständig für den Viertelstunden-, für den Stundenschlag und für in wenigen Fällen auch für den Stundennachschlag. Heißt, wenn es Viertel, Halb, Dreiviertel ist oder die ganze Stunde, dass uns das anhand von den Schlägen angezeigt wird, für Viertel einmal, Halb zweimal, Dreiviertel dreimal, die volle Stunde viermal und eben dann ein spezielles Schlagwerk noch für den Stundenschlag, wo dann eben uns anzeigt, okay, jetzt ist 9, 10, die vollen Stunden eben angeschlagen worden.
Sie arbeiten mit Uhren und Zeit. Haben Sie immer genügend Zeit für alles?
Schwierige Frage. Man muss sich die Zeit einfach auch nehmen. Arbeit ist auch nicht alles. Freizeit ist ein hohes Gut, sagen wir es mal immer so. Also wenn die nötige Balance da drin stimmt, dann findet man die Zeit für sich. Aber auch hier bei der Arbeit, dass man die Aufträge sachgerecht und zeitgerecht, termingerecht abfertigen kann.
Was war mal Ihre größte Glocke?
Die größte Glocke, wo ich persönlich wieder mit Kettenzügen aufgehängt habe, sind 3,5 Tonnen.
Wie viele Glocken haben Sie hier in der Firma?
Also aktuell haben wir 4 Glocken in der Firma.
Stellen Sie nur Turmuhren und Glocken her oder auch andere?
Ja, wir stellen auch andere Sachen her, wie zum Beispiel den Klöppel, den wir vorher beim Rundgang gesehen haben, und das Eichenholzjoch, was wir auch vorher draußen gesehen haben, am Glockenstuhl, genau. Das sind eigentlich die 2 Produkte, wo wir nur herstellen, und die Läutemaschinen, genau das noch.
Wer hat die Klöppel für den Ulmer Münster hochgetragen?
Im Ulmer Münster haben wir den kleinen Vorteil, dass es bei der Orgel einen alten Korbaufzug gibt mit Seilwinde, wo dann die Klöppel hochgezogen werden konnten, glücklicherweise.
Wie viele Uhren oder wie viele Glocken stellt ihr in einem Jahr her?
Zifferblätter können wir so, sag ich jetzt mal, von den Kirchen ausgehen, werden so zwischen 15 und 20 Kirchen sein. Dann kommt es immer darauf an, ist ein Zifferblatt oder sind es 4 Zifferblätter, dann summiert sich das Ganze natürlich. Glocken selber stellen wir bei uns keine her, die werden in der Gießerei gemacht. Die kommen dann meistens dann direkt zur Kirche wieder und werden dort vor Ort gewiehen und dann kommt sie in den Kirchturm.
An alle Weltentdecker, neugierige Forscher und Unterhaltungsliebhaber da draußen, willkommen beim Kinderradio Mikrowelle, dem Kinderzauber on Air. Schön, dass ihr dabei seid. Heute reden wir über Zeit und Uhren.
Von den großen Fabrikhallen der Firma Hertz, Turmuhrenbau in Roggenburg, gehen wir nun in eine kleine Werkstatt, nämlich die eines Uhrmachers.
Ein Uhrmacher ist wie ein Zauberer der Zeit. Er hat das Geheimnis der tickenden Uhren in seinen Händen und kann die Zeit reparieren, wenn sie mal durcheinander gerät. Mit seinen ruhigen Händen und seiner magischen Konzentration macht er die Uhren wieder fit.
Er ist ein Zeitmeister, der die Zeit zum Leben erweckt und die uns dann hilft, rechtzeitig zur Schule zu kommen, die richtigen Pausen für das Spielen einzulegen oder das Fußballtraining nicht zu verpassen. Mit seiner magischen Lupe und seinem Handwerkszeug sorgt er dafür, dass wir den Schulalltag im Griff haben.
Herr Merat ist so ein Zeitmeister, ein Uhrmacher. Er und seine Tochter führen das Familiengeschäft Juwelier Kerner in Ulm. Vor 140 Jahren gründete sein Urgroßvater Franz Kerner das Geschäft. Am 6.6.1884, um genau zu sein. Übrigens, genau in dieser Zeit erhielt das Ulmer Münster seine Spitze.
Möglichst wenig Staub da reinzubringen. So, guck mal, so sieht eine große Uhr von innen aus. Das sind jetzt nur wenige Teile drin, das sind nicht alle.
Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen und stellen Sie sich bitte erstmal vor.
Mein Name ist Rainer Merat, ich bin der Inhaber mit meiner Tochter von Juwelier Kerner in Ulm. Meine Tochter heißt Sandra und wir betreiben das Unternehmen, also meine Familie, seit 1884, 140 Jahre.
Wie lange sind Sie schon Uhrmacher?
Also ich habe meinen Uhrmacher gelernt, da war ich 19 Jahre alt und jetzt bin ich 66, also eine ganz lange Zeit, fast 50 Jahre.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Uhrmacher zu werden?
Meine Eltern hatten ja das Geschäft schon und Technik macht mir unheimlich viel Freude. Das heißt, ich habe schon immer gerne Physik gemacht, ich habe schon immer gerne Mathematik gemacht und Mechanik hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann übernehme ich das Geschäft und mache dann die 4. Generation in Folge.
Welche Art von Uhren können Sie reparieren?
Im Prinzip alle. Ich habe alles gelernt. Also das beginnt bei der Großuhr. Allerdings nicht so groß wie bei der Firma Hertz. Das sind Großuhr-Uhrmacher. Das ist ein eigener Beruf, der dem Schlosser mehr ähnelt wie dem Uhrmacher. Und ich habe es dann gelernt bis zur sogenannten Feinstuhrmacherei. Das geht dann in den Damenuhrbereich runter. Und das gucken wir uns nachher dann noch oben an. Da ist alles dann sehr, sehr, sehr filigran.
Welche Rolle spielen Tradition und Handwerkkunst in der Herstellung und Reparatur von Uhren?
Die Tradition ist ganz, ganz tief behaftet da drin, weil, das muss man ja sagen, rein konstruktiv gesehen, sich die Uhr in den letzten 200 Jahren nicht viel verändert hat. Die Grundkonstruktion ist schon sehr, sehr alt. Das Ganze wurde nur filigraner und kleiner. Und die technischen Möglichkeiten wurden besser. Aber es gab schon vor 150 Jahren Uhren, die sind im Jahr unter einer Minute falsch gelaufen. Und die hat man in der Schifffahrt gebraucht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig gewesen, dass man genaue Uhren hat, wegen der Navigation auf den Schiffen. Sonst kannst du ja nicht wissen, wo du hinfährst.
Was sind die typischen Aufgaben eines Uhrmachers?
Die typischen Aufgaben sind, das fängt mal an mit Kleinigkeiten, Bänder wechseln und solche Sachen. Also Dinge, die außen am Gehäuse sind und sonst die Reparatur einer Uhr. Das ist eigentlich der Hauptbereich, aber des Uhrwerks. Man muss immer unterscheiden zwischen dem Uhrgehäuse und dem Uhrwerk. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und es gibt ja sogenannte externe Arbeiten, die sind außen herum und intern sind dann das Uhrwerk. Und da haben wir uns spezialisiert hauptsächlich auf mechanische Uhren, weil wir im oberen Bereich arbeiten. Quarzuhren machen wir relativ wenig, gibt es auch im oberen Bereich, aber nicht so viele. Wenn es langlebig und vor allem werterhaltend sein soll, dann sind die immer mechanisch.
Was ist der Unterschied zwischen einer Uhr, die von Hand gemacht wurde, und einer Uhr, die von einer Maschine hergestellt wurde?
Die Uhren werden heute alle von Maschinen gemacht. Das könnte man alles nicht mehr bezahlen. Aber die Montage ist immer noch Handarbeit. Also die Genauigkeit bei der Produktion liegt im Tausendstel Millimeterbereich. Also dass du eine Vorstellung hast, so ein Kopfhaar von dir ist ungefähr 10-mal oder fast 20-mal dicker wie der Toleranzbereich in einer Uhr. Das ist wahnsinnig wenig, ist ohne Lupe nicht mehr zu erkennen. Und es sind ganz hochwertige Maschinen, die das machen. Vor allem gerade die mechanischen Räderteile, die Hebel, das ist so minimalst in der Toleranz. Wenn ich das von Hand machen würde, das wäre viel zu teuer. Die Uhren werden zwar von Hand dann montiert und es können teilweise bei komplizierten Uhren Monate gehen. Also wenn man eine große Komplikation hat, dann kann es sein, dass allein die Montage der Teile, da können bis zu 400-500 Teile in so einer Uhr drin sein, dann dauert so eine Montage 3 Monate, 4 Monate. Obwohl die Teile schon fertig sind, weil die auch abgemessen werden mit den Toleranzen gegenseitig. Sehr, sehr komplexes Thema.
Welches Werkzeug braucht man als Uhrmacher und welches ist das wichtigste Werkzeug?
Du, wir brauchen ein paar Zänkchen und ein paar Schraubenzieher, zeige ich euch nachher alles. Und die sind sehr, sehr klein. Aber wir gehen nachher mal in die Werkstatt hoch, dann zeige ich das euch mal, was man so als Grundwerkzeug braucht. Also man muss die Uhr zerlegen können, dazu braucht man Schraubendreher. Viele sagen Schraubenzieher, sind aber Schraubendreher eigentlich. Zänkchen, sehr kleine Zänkchen, sehr filigrane Zänkchen. Eine Lupe mit verschiedenen Stärken. Und das gucken wir uns aber nachher mal an. Das wichtigste Werkzeug ist immer so, man muss an die Uhr rankommen, ein Gehäuseschlüssel. Ich muss ja zuerst das Gehäuse öffnen.
Was muss man gut können, um erfolgreich als Uhrmacher zu sein?
Du brauchst eine unheimlich gute technische Vorstellungskraft. Das ist ganz wichtig. Du musst eigentlich in Gedanken dreidimensional denken können. Du musst eine Zeichnung anschauen können und dann musst du dir vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Habe ich tatsächlich als Uhrmacher früher immer wieder geübt, dass ich dann wirklich so in den Himmel geguckt habe und habe mir dann die Zeichnung vorgestellt, habe mir vorgestellt, wie die Räder ineinander einwirken. Weil das so komplex ist, was da drin ist, dass du dir vorstellen musst, wenn ich das montiere, wo könnte der Fehler sein, falls es mal nicht funktioniert. Und dann muss man im Prinzip eine zweidimensionale Zeichnung in den dreidimensionalen Raum reindenken können. Aber das Lernen ist kein Problem.
Was ist das Schwierigste an diesem Beruf?
Das Schwierigste ist die Filigranität. Es ist unheimlich klein alles. Das werden wir nachher mal sehen, dass wenn ihr mal durch so eine Lupe durchschaut, dann seht ihr mal, wie groß das alles wird, weil ohne Lupe sieht man das alles gar nicht. Und das ist das ganz größte Problem. Du brauchst eine ganz ruhige Hand und wirklich sehr, sehr viel Ruhe. Also da spielt keine Musik, da ist nichts nebendran, der Raum ist absolut ruhig, der Raum ist staubfrei, da wird ein extra Klimagerät eingeschaltet, wenn wir Uhren zerlegen. In großen Firmen wird sogar so gemacht, dass die im Raum einen Überdruck erzeugen, damit kein Staubkörnchen, was in der Luft ist, in die Uhr reingehen kann.
Wenn Sie eine Uhr bauen könnten, die alles tun könnte, was würden Sie sie machen lassen?
Ah, das ist schwierig, weil eine Uhr kann alles Mögliche anzeigen, nicht nur die Zeit. Die Zeit ist ja nur ein ganz kleiner Abschnitt. Da denkt man mal dran, ja, man denkt jetzt vielleicht, die Schule geht jetzt 4 Stunden, das ist die Zeit. Aber die Zeit geht ja viel weiter. Die Zeit geht über Millionen von Jahren. Und es gibt zum Beispiel ewige Kalender. Das sind Uhren, die das Schaltjahr wissen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Schaltjahr ist? Wisst ihr? Gut. Also ein Schaltjahr, da ist ein Rad in der Uhr drin, das sich alle 4 Jahre nur einmal dreht um die eigene Achse. Und der Zeitteiler, das ist das, was die Uhr richtig gehen lässt, der schwingt zwischen 7 und 10 Mal pro Sekunde. Und diese Untersetzung muss in so ein kleines Gehäuse reingebracht werden. Da gibt es, wie gesagt, Mondphasen. Es gibt Sternenphasen. Es gibt Uhren, das hat man früher mal gebaut, Könnt ihr nachher dann nochmal nachfragen. Es gibt eine mitteleuropäische Zeit, das haben wir schon mal gehört, aber es gibt auch eine wahre Sternzeit. Die läuft anders. Braucht man in der Raumfahrt, sonst kommen die vom Mond nicht mehr zurück, weil die Erde eiert. Und diese Toleranz, was die hat, die wäre so groß, dass das Raumschiff tausende von Kilometern an der Erde vorbeischießen würde. Deswegen brauchen die auch Atomuhren, weil da geht es wirklich um Millionstel Sekunden, auch bei der Zündung vom Triebwerk, das muss genau sitzen. Das kann man alles anzeigen, aber das kriegt man irgendwann nicht mehr in ein Uhrwerk rein. Und deswegen werden solche Dinge auch, die dann sehr, sehr, sehr komplex sind, elektronisch gelöst.
Was ist die teuerste Uhr der Welt?
Du, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich glaube, momentan ist es eine Breguet, die liegt über 10 Millionen. Das ist eine Armbanduhr, die wirklich komplett von Hand gemacht worden ist. Und da gibt es eine Tischuhr dazu. Und wenn man diese Armbanduhr in diese Tischuhr reinsteckt, dann synchronisiert die sich rein mechanisch, ohne Elektronik. Völlig, völlig irres Teil.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Zeit kontrollieren. Würden Sie lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
Das ist eine schwierige Frage. Die Zukunft ist interessant. Die Vergangenheit war auch nicht immer schön. Ich glaube, wir lassen sie einfach so laufen, wie sie ist. Und wir sind froh, dass wir die Zeit nicht kontrollieren können.
Wenn Uhren sprechen könnten, was denken Sie, würden sie uns erzählen?
Also zuerst mal wären die bestimmt ein bisschen angefressen, weil die müssen 24 Stunden am Tag arbeiten, haben nie Pause und müssen immer das Gleiche tun. Aber wenn die Uhren über Jahrhunderte gedacht werden und man sieht, was die alles erzählen könnten, deswegen auch bei Geschichte gut aufpassen, ist das bestimmt ein spannendes Thema. Und Uhren und Geschichte gehört zusammen, ganz wichtig.
Was war die älteste Uhr, die Sie je in den Händen hatten?
Die älteste Uhr ist eine alte Taschenuhr gewesen, die liegt auch in meiner Sammlung drin und die ist von 1730. Das ist eine ganz, ganz große Taschenuhr, die wurde früher nur von ganz, ganz reichen Menschen, durften die benutzt werden. Die ist unheimlich groß, ist eine riesige Taschenuhr, ganz arg dick, lief sehr ungenau, aber ist 250 Jahre alt.
Welche Uhren sind hier jetzt in unserer heutigen Zeit besonders beliebt oder gefragt?
Muss man mehrere Kriterien beachten. Also Kriterium Nummer 1, was willst du von der Uhr? Es gibt Uhren, die einfach die Zeit anzeigen. Das sind Smartwatches. Das ist sehr begehrt. Es gibt aber auch Uhren, die einfach Freude machen und wenn man Spaß dran hat. Und das ist dann im High-End-Bereich, so wie Marken wie Omega, wie Breitling und ähnliches. Und da geht es nicht nur um die Uhr, da geht es auch ein bisschen um das wie eine schöne Kleidung, wie eine schöne Hose. Das gehört einfach dann zu den Menschen mit dazu.
Was war die coolste oder beste oder tollste Uhr, die Sie jemals repariert haben oder gebaut?
Ja, die coolste Uhr habe ich noch nicht repariert. Das muss ich auch ganz offen sagen. Die habe ich mal verkauft. Das war eine Uhr, die aus Platin war und die Gezeiten vom Meer und alles mit angezeigt hat. Aber die ist so komplex, da würde ich mich auch nicht mehr rantrauen. Das schickt man dann an die Firma ein. Dazu braucht man einfach Schulungen speziell auf diese Uhr. Die macht auch in so einer Firma dann nur ein Uhrmacher. Die hat eine 250.000 gekostet.
Wie werden die Uhren in der Zukunft sein und welche neuen Sachen werden sie können, denken Sie?
Jetzt müssen wir es wieder aufteilen. Im Luxusbereich wird sich nicht viel ändern. Da gehen vielleicht neue Materialien einher. Aber in dem elektronischen Bereich, in dieser Smartwatch, da wird sich so viel tun. Das ist schwer abzusehen. Ich glaube nicht, dass wir Smartwatches in 20 Jahren noch haben werden. Da wird es anders eingespielt, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es heute sein wird. Da gibt es so viele technische Möglichkeiten. Und ich glaube nicht, dass sich das absehen lässt, wo die Entwicklung hingeht.
Was ist für euch Uhrenmacher das schönste Geräusch?
Das Tick-Tack einer Uhr. Wirst du gleich hören.
Jetzt hört man die Uhr.
Die Zeit im Blick behalten mit unglaublich viel Geduld und hoher Konzentration und Nervenstärke. Das macht ein Uhrmacher aus. Eine ruhige Hand und Ausdauer, dann tickt die Zeit auch wieder im richtigen Takt.
Sonnenuhren, Smartwatches,
Digitaluhren,
Sanduhren,
Wasseruhren,
Blumenuhren,
Armbanduhren,
Wecker,
Stoppuhr,
Pendeluhr,
Wanduhren,
Taschenuhren,
Turmuhren,
astronomische Uhr.
Uhren, alte und neue und außergewöhnliche, wie zum Beispiel eine Blumenuhr.
Diese Uhr ist besonders, weil sie die Schönheit der Natur mit der Zeit verbindet. Sie ist ein kleines Kunstwerk. Aus bunten Blumen und grünen Blättern zeigt sie uns die Stunden an.
Und sie ist für Forschung wichtig. Vor allem erfährt man, wie eine Pflanze funktioniert und von welchen Umweltfaktoren sie abhängt.
Und wie genau das funktioniert, wollen wir jetzt herausfinden. Und deshalb treffen wir die Studentin Svetlana Kreinert vom Bund Hochschulgruppe der Uni Ulm. Wir treffen sie auf dem Dach des Ulmer Stadthauses. Dort ist die Blumenuhr zu sehen.
Hallo hier im Kinderradio. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Aber stellen Sie sich doch erstmal vor.
Hallo zusammen, mein Name ist Svetlana Kreinert. Ihr könnt mich gern Svetlana nennen. Ich bin 27 Jahre alt und ich mache gerade meine Doktorarbeit im Bereich Botanik an der Uni Ulm.
Wir sind ja heute hier wegen der Blumenuhr. Und was ist denn eigentlich eine Blumenuhr?
Also die Blumenuhr stellt im Prinzip eine Uhr dar, wo man tatsächlich die Uhrzeit auch ablesen kann, aber das nicht mit Hilfe von Zeigern, wie ihr sie ursprünglich oder ganz normal kennt von zu Hause oder von eurem Handgelenk, sondern die Blumenuhr hat eben Blumen, wo sich dann die Blumen öffnen, und wenn sich die Blüte öffnet, genau zu dem Zeitpunkt kann man auch die Uhrzeit ablesen. Und wenn man dann eine Auswahl an Pflanzen hat, die eben alle möglichen Uhrzeiten darstellen können, dann kann man sie eben auch in einem Kreis, wie wir es gerade eben schon angeschaut haben, anpflanzen und dadurch die Uhrzeit ablesen.
Okay, das ist ja sehr interessant. Wer hat denn eigentlich die Blumenuhr erfunden? Hast du sie erfunden oder irgendjemand anders?
Das wäre natürlich schön, wenn ich sie hätte erfinden können. Aber tatsächlich hat der Erfinder, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, das können die Hörer natürlich nicht sehen, aber das war der Carl von Linné, also für die Botaniker, aber auch für die Zoologen eine sehr, sehr wichtige Person. Er hat länger her gelebt, nämlich 1700 rum, sage ich jetzt mal. Und ihr könnt hier schon mal das Bild anschauen von Carl. Und er hat die Blumenuhr erfunden, circa 1748, also schon ziemlich lange her.
Und funktioniert die Blumenuhr eigentlich auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit oder zu bestimmten Jahreszeiten, weil die Blumen blühen ja auch nicht immer?
Sehr gut beobachtet, sehr botanisch beobachtet. Genau das ist auch nämlich ein Problem von den Blumenuhren. Wir können sie natürlich nicht das ganze Jahr über beobachten. Und um genau zu sein, in Deutschland, weil wir eben auch Winter und Herbst haben und der Sommer nur relativ kurz ist, haben wir nur eine sehr kurze Verweildauer und Beobachtungszeit von der Blumenuhr, weil die Blumen eben nur wenige Monate in Deutschland blühen.
Was ist eigentlich, wenn es regnet oder wenn die Sonne nicht scheint? Wie funktioniert sie dann oder funktioniert sie auch gar nicht?
Das ist eine sehr gute Frage und beschäftigt sich mit der Pflanzenphysiologie. Und zwar können wir dann an der Blumenuhr beobachten, dass sie tatsächlich nicht oder nur sehr schlecht funktioniert. An so trüben Tagen wie heute würden Blüten bestimmt noch aufgehen, aber wenn es mal wirklich zugezogen ist, sehr regnerisch und sehr kalt, dann werden die Blüten sich höchstwahrscheinlich nicht öffnen und wir können die Blumenuhr nicht benutzen.
Kann man Blumenuhren auch nur im Freien nutzen?
Drinnen stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, weil ihr habt auch schon sehr richtig erkannt, dass es wetterabhängig ist. Und damit unsere einheimischen Pflanzen sich öffnen und die Blüte zeigen und die Blüte öffnen, brauchen wir natürlich bestimmte Temperaturbedingungen und bestimmte Wassermengen, die vom Himmel kommen als Regen, damit die Blumenuhr funktioniert. Deswegen würde ich sagen, vor allem mit diesen Arten funktioniert die Blumenuhr nur draußen.
Was genau zeigt die Blumenuhr an? Nur die Stunden oder auch die Minuten?
Also die Blumenuhr zeigt nur ganz grob die Stunden an. Ihr habt schon bemerkt, dass die Abweichungen dann sehr, sehr groß sind, weshalb wir auf die Minuten überhaupt nicht schließen können, sondern eher auf Zeitintervalle wie zum Beispiel Morgenzeit, Mittagszeit, der Nachmittag und der frühe oder späte Abend.
Ab wann fängt sie an zu blühen? Wann hört sie auf?
Die ersten Pflanzenarten, die bei uns anfangen zu blühen, das beginnt so jetzt im Mai. Ihr habt schon ein paar Gewächse gesehen, die angefangen haben zu blühen. Und ich würde sagen, es dauert bis in den August, September, bis dann die letzten Pflanzen verblüht sind. Warum man an der Blumenuhr forscht, ist vor allem warum es zum Beispiel diese Bachelorarbeiten gab, ist vor allem, um zu zeigen, wie eine Pflanze funktioniert. Also von welchen Umweltfaktoren das Leben einer Pflanze abhängt. Zum Beispiel von Temperatur, von Luftfeuchte, von Wassergehalt im Boden. Dann kann man natürlich auch anschauen, wie sich eben der Öffnungs- und Schließungsvorgang wieder eben abläuft, weil alle Pflanzen bewegen sich und diese Bewegung, die können wir eigentlich mit bloßem Auge kaum wahrnehmen. Es gibt ganz viele verschiedene Bewegungstypen von Pflanzen und bei Blüten ist es so, dass es vor allem eben Temperatur, Luftfeuchte abhängig ist. Das ist zum Beispiel auch das oder die Faktoren, die eben in den Bachelorarbeiten aufgenommen und erforscht worden sind. Genau, ich habe euch auch zum Beispiel eine Mimose mitgebracht. Da kann man einen anderen Bewegungstyp anschauen. Und zwar, wenn wir über die Blätter streichen, dann werden sie ganz, ganz schnell einklappen. Das macht sie, um sich zu schützen. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Ihr könnt ruhig unten, unterhalb vom Blättchen, genau.
Ja, die klappt nicht ein.
Und ihr seht, wie sie sich sehr, sehr schnell einklappt. Also es gibt bei Pflanzen eben auch eher diese schnelleren Bewegungstypen und die langsameren. Und das ist auch ein Forschungsgebiet, wie schnell und warum sich Pflanzen bewegen. Ihr kennt zum Beispiel auch die Sonnenblume, die sich immer der Sonne entgegenreckt und dann praktisch einen Kreis macht. Oder auch eben diese Mimose, die auf Berührungen und auch auf Kälte reagiert. Und wir die Bewegung schon sogar ziemlich, ziemlich schnell wahrnehmen im Vergleich jetzt zu der Blütenöffnung oder Schließung. Also es gibt viele Aspekte, die man sich dann schon mit einem sehr kleinen Beispiel eben anschauen kann in der Wissenschaft.
Thema Zeit und Uhren.
Ein Blick auf die Uhr. Oh je, Zeit für die Abmoderation.
Das war der Kinderradio-Podcast Mikrowelle mit Kindern aus dem Pfingstferienprogramm Etage Medienbildung.
Eine Folge rund um Zeit und Uhren. Danke für das Zuhören.
Am Mikrofon waren Leo,
Emil,
Tom,
Valentin,
Oskar,
Luis,
Duze,
Etchrin.
Von Kids für Kids. Etage, das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.